Hallo und herzlich willkommen zur 16. Session von Pixeltherapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, a.k.a. Shindy, und bei mir wie immer der Pikmin, Chris Hexabär.
Requiescat in pace.
Das war irgendwas.
Assassin's Creed.
Ja, aber der Pikmin ist doch nicht Assassin's Creed.
Ja, aber was soll ich denn beim Pikmin machen?
Ja, das ist klar.
You left me no option. Fairer Und ich bereite Punkt. Mir immer eine vor. Ich habe sogar nachgeschaut, wie ich das aussprechen muss.
Lieber Chris, wir melden uns heute aus einer Woche, die extrem crazy ist. Speziell bei uns in Österreich und in Wien. Gerade in dem Moment, wo man glaubt, 2020 kann nicht noch beschissener werden, ist jetzt in dieser Woche ein Terroranschlag passiert. Zusätzlich, wir sind im zweiten Lockdown, während wir gerade reden, läuft die US-Präsidentschaftswahl. Also das ist gerade wirklich, wirklich zart. Aber ich würde sagen, halten wir uns mit dem Thema gar nicht lang genug auf. Das soll ja jetzt kein politischer Podcast werden, sondern es geht um Videospiele und wir wollen ja auch ein bisschen eine Ablenkung für alle da draußen bieten. Absolut. Deswegen, lieber Chris, direkt ins erste Segment, what you playing?
Ich spiele aktuell zwei Spiele. Über eines hast, glaube ich, du schon berichtet, das ist Drake Hollow. Das habe ich mit Freunden im Xbox Game Pass ausprobiert. Stimmt das? Haben wir das? Hast du das auch mal erwähnt?
Drake Hollow sagt mir gar nichts.
Sagt dir gar nichts. Ja, das ist ein Multiplayer-Survival-Game im Comic-Look, also im Toon-Shading-Look. Und man baut da über mehrere Insel Connections auf. Man hat da lustigerweise auch so kleine Pikmins, die man in den Basen quasi großziehen muss. Also denen kann man Kristalle geben oder Gegenstände geben, dann werden die größer. Und je mehr Inseln man zu seiner Hauptbasis verbindet, umso mehr Rohstoffe werden gesammelt, umso mehr kann man bauen. Man findet dann Baupläne, man kann dann Strom ins Lager integrieren. Und wir haben das ein paar Stunden ausprobiert, das war sehr lustig. Allerdings fand ich dann auch, es war fast schon eine Zeitverschwendung, weil es wieder das gleiche Prinzip ist und ich diese Survival Games vor allem auch in diesem Look schon langsam nicht mehr sehen kann.
Ja.
Das ist ein netter Ansatz, vielleicht werden wir es noch weiterspielen, aber ich glaube nicht, dass das lange auf meiner Platte bleibt. Das zweite, möchtest du fragen?
Ich schaue mir gerade ein Gameplay-Video dazu an. Ich verstehe, wie du zu dem Pikmin-Vergleich kommst. Diese zwei, also diese Pflanzenviecher sind ja wirklich sehr, sehr süß. Ja. Schaut ganz, ganz witzig aus, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit Survival-Spielen konnte ich noch nie viel anfangen, weil ich versuche jeden Tag da draußen in der echten Welt zu überleben.
Ja, also, das ist auch ein Problem. Wenn es fordernd wären, dann wäre es ja kein Problem, weil man dann Taktik braucht. Aber das sind alles so, du laufst hin, schlagst zweimal drauf und es gibt nur zwei, drei Arten von Gegnern. Ja, deswegen war das dann eigentlich sehr unterfordernd.
Schaut ein bisschen aus wie Grounded, also jetzt, ja, also vom genau, Look her.
Genau, ja. Genau. Also ich habe mit den gleichen Leuten auch Grounded gespielt und es war die gleiche Erfahrung. Da zerläuft es sich auch nach ein, zwei, drei Stunden, wenn die Basis mal ein Stück weit aufgebaut ist, dann ist nicht mehr die Motivation da, weil die Optionen auch weg sind.
Also es klingt nach einem perfekten Spiel für den Game Pass, dann kann man es ja mal ausprobieren, ohne dass man was riskiert. Genau. Was ist das zweite Spiel, was du gezockt hast?
Das zweite Spiel ist ein kürzlich erschienener Titel, der heißt Ghost Runner. Und Ghost Runner, David, ist Mirror's Edge auf Kokain.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Vor allem für alle Leute, die jetzt Cyberpunk nicht im November spielen können, ein adäquater Ersatz, weil es optisch wirklich was hermacht. Der Soundtrack, der tiefe EDM-Soundtrack reißt dich richtig mit. Und für alle, die wirklich auf schnelles Gameplay stehen und auf sehr viel Trial and Error auch, weil es wirklich sehr, sehr, sehr schnell ist und man braucht da auch einen sehr hohen Skill, würde ich sagen, für die 6-Stunden-Kampagne. Der wird auf jeden Fall auf seine Kosten kommen, weil es kostet auch nicht viel und das gibt es fast überall.
Was kann kostet
ich
das?
Ich glaube 20, 30 Euro, ich bin mir jetzt nicht sicher.
Oh wow, okay, das ist fair. Also ich muss gerade sagen, so 20, 30 Euro finde ich fair, Vollpreis wäre schwierig gewesen, schon allein deswegen, weil es ja dann doch nur so 6-7 Stunden vielleicht dauert.
Es sieht sehr stylisch aus. Bei Ghostrunner voll und es geht dabei wirklich um diesen Trial-and-Error-Run, also wirklich den besten Run zu haben. Du kannst da wirklich in einen Flow kommen und dann die Gegner nach der Reihe ausschalten. Ja, ja. Aber es gibt so Slow Motion, also es ist wirklich sehr schnell und in gewissen Momenten musst du Slow Motion einsetzen, um Kugeln auszuweichen. Das ist so wie Super Hot, falls du das kennst.
Ja, ja, Super Hot war super.
Genau. Und solche Elemente hat es mit Grappling Hook kannst du dich ganz schnell woanders hinziehen und es wird wahnsinnig schnell und ich finde das dieses anspruchsvolle, repetitive Gameplay, weil es gibt keine Ladezeiten, du drückst einfach R und startest einen neuen Run. Ist cool. Ist richtig
so
cool.
Ein bisschen erinnert es mich auch gerade an Titanfall 2 mit diesen Wallruns und wie das so schnell ist. Ein unterschätzter Shooter übrigens, Titanfall 2. Ich liebe ihn.
Voll.
Ja, cool.
Die Story ist nicht so gut. Die ist ein bisschen plump, aber ich kann wirklich sehr empfehlen. Ja.
Scheint kein Story-Spiel zu sein, scheint sich nicht auf Spiel zu konzentrieren, ja. Ich habe eine Sache gespielt tatsächlich und man hat es vielleicht im Intro schon ein bisschen gehört. Ich habe mir Pikmin 3 die Deluxe Edition für die Nintendo Switch geholt. Ich habe mir einfach die Switch nicht mehr anschauen können, dass die da so verstaubt. Uh-huh. Und da haben wir gedacht, ach komm, jetzt gebe ich dir auch mal ein bisschen Futter. Und ich bin eigentlich gerade sehr begeistert von diesem Spiel. Also das ist ja eigentlich schon 7 Jahre alt. Jetzt könnte man natürlich Nintendo kritisieren, dass sie ein 7 Jahre altes Spiel einfach neu auflegen und nach wie vor Vollpreis dafür verlangen.
Was?
Und ja, es wäre mir auch lieber gewesen, sie hätten das jetzt für 30 Euro rausgehauen. Andererseits muss man dazu sagen, Pikmin 3 ist ein vollwertiges Spiel. Und wenn man es noch nicht gezockt hat, dann denke ich, kann man das machen. Vor allem Nintendo-Titel sind immer teuer und die werden auch selten billiger. Also ich glaube auch Mario Kart 8 und alle anderen Wii U-Neuauflagen für die Switch kosten alle Vollpreis. Ich glaube, Nintendo leistet sich das einfach, weil die gewusst haben, die Wii U hat keine Sau gekauft. Und es ist einfach zu schade, diese Spiele sterben zu lassen auf einer Plattform, wenn du weißt, was ich meine.
Ja.
Und ja, Pikmin 3, ich habe noch nie Pikmin gespielt. Aber im Endeffekt, es spielt sich wie Overlord. Also Overlord ist ja eigentlich ein Abklatsch von Pikmin. Das heißt, man steuert einen beziehungsweise sogar bis zu 3 Astronauten. Es hat was von Grounded, weil man ist in dieser, man ist so ein winzig kleiner Kerl und man kämpft gegen Käfer und Wespen und sowas. Und man hat halt diese kleinen Pflanzenviecher, die Pikmin, die gibt's in Rot, in Blau, in Rosa und in Gelb. Die haben alle verschiedene Fähigkeiten natürlich. Und ja, es ist so eine Mischung aus, ich weiß gar nicht, wie man das Genre nennt. Minion-Strategiespiel, keine Ahnung.
ja, das finde ich gut.
Es ist sehr einfach. Also
Minion-Manager.
Genau, ein Minion-Manager, genau. Aber ich muss dazu sagen, ich liebe ja Overlord eigentlich über alles und ich finde es echt schade. Ich hatte es ja auch in meiner Liste drin.
Ich kann mich
Spiele,
erinnern.
Die ich gern wiederbelebt hätte. Und deswegen, ich finde das spaßig. Es ist auch ein schönes Podcast-Spiel, weil auch hier die Story ist sehr vernachlässigbar. Und die KI der Pikmin ist überraschend gut. Das heißt, es spielt sich auch fast von selbst. aber es macht trotzdem Spaß. Es hat eine total nette Optik. Und es ist ein netter Titel.
Okay. Und 60 Euro hast du dafür ausgegeben. Findest du das gerechtfertigt? Schon schwer. Also ich finde es zu viel, wenn ich ehrlich bin, für so.
Ich finde es zu viel dafür, dass es 7 Jahre alt ist, ja. Also das merkt man halt auch so ein bisschen auf der Optik. Ich meine, es wurde hoch skaliert konnte die Wii U 1080p? Ich weiß jetzt gerade gar nicht.
Boah, na.
Die konnte HD auf jeden Fall, aber ich weiß jetzt nicht, ob es Full HD war. Wurscht. Also ich glaube, es wurde schon ein bisschen hochskaliert, es wurde ein neuer Schwierigkeitsgrad eingebaut, aber hey, wenn ihr da draußen schon mal Pikmin 3 gespielt habt auf der Wii U, also ihr drei.
Es hören mehr Leute zu.
Nein, ich meine, ich glaube, mehr Leute haben Pikmin nicht gespielt, so ist jetzt gemeint. Weil ich glaube nicht, dass sich die Wii U öfter verkauft hat als 3-mal oder so. Okay. Ich denke, dann würde ich das auslassen. Okay. Aber für alle anderen, es ist ein schöner Titel, wenn einem das Genre gefällt. Aber ich würde ja sagen, wartet darauf, bis es billiger wird, aber Nintendo-Spiele werden nicht billiger. Wenn du Glück hast, kriegst du die vielleicht mal mit für 10-20% Rabatt, aber alles andere macht Nintendo eigentlich kaum.
Mm, ja.
Und ich habe mir jetzt gedacht, okay, weißt du was? Ich habe jetzt bis 19. November, wenn es wahr ist, nichts vor zu zocken. Das heißt, ich habe jetzt Zeit, dann mache ich das. Und 19. November kriege ich dann hoffentlich die PlayStation 5 und dann habe ich ja für diesen Nintendo-Schwachsinn sowieso keine Zeit mehr. Aber lieber Chris, dann belassen wir es einmal bei dem und gehen direkt weiter in den News-Ticker. Tick-tack, tick-tack, tick-tack. Und zwar eine Hiobsbotschaft. Vielleicht zu dramatisch, aber ich denke, es ist schon, es sind schon sehr schlechte Nachrichten, glaube ich, was da dem Halo Infinite Team jetzt passiert ist. Vielleicht kannst du uns da mal kurz erklären, was gibt's da Neues?
Genau, und zwar hat, wie Kotaku berichtet, der zweite Gameplay Director bei 343 Industries, der Team Longo, seinen Hut gezogen und das Projekt verlassen. Und ich sag dir, ich glaube, Halo Infinite ist verflucht.
Oh, sag das nicht.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das nächstes Jahr wirklich erscheinen wird, ob die das halten können.
Wir haben schon mal über dieses Thema geredet, deswegen schauen wir uns, dass wir es jetzt kurz halten.
Wir werden noch öfter über dieses Thema reden, glaube ich.
Leider, ja. Also wie gesagt, ich bin ein riesengroßer Halo-Fan. Es zeigt mir schon wieder, dass 343 Industries dieser Aufgabe einfach nicht gewachsen ist. Noch einmal, ich glaube immer noch fest daran, wenn Halo Infinite rauskommt, und ich glaube, es wird erst in einem Jahr soweit sein, also ich glaube, es wird Weihnachtsgeschäft 2021 erst soweit sein. Mhm. Ich glaube, dann wird es ein tolles Spiel sein. Ich glaube sogar, es wird ein ausgezeichnetes Spiel sein. Weil Microsoft kann es sich einfach nicht erlauben, dass dieses Spiel schlecht oder durchschnittlich ist. Das muss mindestens sehr, sehr gut sein. Und deswegen werden sie sich die Zeit nehmen. Microsoft hat unendlich viele Ressourcen. Das heißt, sie werden das in das Spiel reinpumpen. Es ist so tragisch, weil das Spiel müsste eigentlich jetzt rauskommen. Das hätte ja das große Launch-Spiel für die Xbox Series X und S werden sollen. Sogar auf der Verpackung von der Xbox Series X ist der Master Chief groß oben. Stell dir das mal vor.
Ich brauch's mir nicht vorstellen, es ist so.
Das ist wahnsinnig bitter für Microsoft. Das hat auch Phil Spencer in einem Interview gesagt. Es ist einfach bitter. Dass jetzt so spät in der Entwicklung ein so wichtiger Mitarbeiter das Team verlässt, das kann sehr gut sein, es kann sehr schlecht sein. Wie gesagt, ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass die Demo, die vor ein paar Wochen rausgekommen ist, dieses Gameplay-Reveal, du erinnerst dich, wir haben auch darüber geredet, dass das wahnsinnig schlecht angekommen ist und dass das furchtbar aussah. Ja. Und ich glaube wirklich, dass sich da Microsoft gedacht hat, okay Leute, das geht so nicht, nach Halo 5 schon gar nicht. Also ganz ehrlich, wäre ich Microsoft, ich hätte spätestens nach Halo 5 hätte ich die Halo-Lizenz free for free weggenommen. Ich hätte gesagt, hey, ihr könnt gerne ein Prequel machen, ihr könnt gerne ein Spin-Off machen, macht's Halo Wars 3, das war ja ganz gut. Mhm. Aber hey, für Halo, das große neue Halo, die Plattform, da braucht man einen Entwickler, der... Nochmal, ich möchte jetzt nicht gemein sein, aber da braucht man einen Entwickler, der das ein bisschen besser kann. Und mal schauen, vielleicht das nächste große Halo, vielleicht entwickelt das jemand bei Bethesda? Ich meine, die haben jetzt viele Entwickler eingekauft.
Also erstens ist ja Halo Infinite angelegt als Plattform. Ich glaube nicht, dass die einen Nachfolgetitel sehr schnell oder sehr zeitnah präsentieren werden.
Es kommt darauf an, wie erfolgreich das ist, weil wenn das Spiel rauskommt und es wird ähnlich schnell verschwinden wie Halo 5, werden sie wahrscheinlich die Plattform nicht pushen, sondern werden sagen, okay,
das sehe ich nicht ganz so. Ich glaube mittlerweile, Halo ist verflucht, also Infinite jetzt speziell als Spiel und die Development-Hölle, in der sich dieses Spiel befindet, aber ich glaube auch, Halo ist eine so starke IP, dass die nichts wirklich umbringen kann. Vor allem, was haben die nicht schon an negativen Schlagzeilen überlebt mit der Marke? Also was kann denn eigentlich noch schlimmer sein?
Ich denke nicht, dass es die Marke umbringt, aber die Marke ist mittlerweile schon beschädigt. Und wenn das Spiel jetzt auch schlecht ist, und nochmal, ich glaube nicht daran, dass es schlecht wird, aber wenn das passiert, dann ist sie extrem beschädigt. Und dann wird es schwierig, das Vertrauen zurückgewinnen nach drei Spielen, die nicht besonders gut angekommen sind und eine Serie, die irgendwie nicht funktioniert hat und der Peter Jackson-Film, der nicht funktioniert hat. Also mit der Marke Halo funktioniert relativ wenig. Und noch einmal,
das meinte ich.
Das ist das große Pferd von Microsoft. Also, aber wie gesagt, ich bin immer noch guter Dinge. Chris, reden wir über ein Thema, wo du, glaube ich, ein bisschen mehr zu sagen hast, nämlich dein Lieblingsspiel Demon's Souls hat einen neuen Gameplay-Trailer bekommen.
Gott.
Und man muss einfach sagen, es sieht halt, egal ob einem jetzt ein Souls-like gefällt oder nicht, es sieht halt fantastisch aus.
Ja, also was kann man noch über Demon's Souls sagen, was noch nicht gesagt wurde? optisch ist es ein Genuss. Die Ladezeiten sind schnell und die Animationen sind smooth. Vor allem die beiden letzten Punkte sind bei From Software-Spielen eigentlich nie optimal.
Speziell die Animationen.
Ladezeiten können lang sein. Bloodborne waren das 40 Sekunden und Animationen sehr hakelig. Jeder kennt da die janky Videos aus den Souls-Teilen. Aber das ist im Remake nicht der Fall. Es gibt viele Quality-of-Life-Improvements, die dem Spiel hinzugefügt wurden. Es gibt nur als Beispiel omnidirektionales Rollen. Das war einfach früher nicht. Früher konnte man in vier Richtungen rollen. Und jetzt einfach, wenn man einem Gegner gegenübersteht, diese Optionen zu haben, finde ich schon sehr angenehm, weil das Überleben sichert. Was vielleicht auch noch wichtig zu sagen wäre, ist, dass es im Spiel einen Nexus gibt, von dem man aus in verschiedene Welten reist. Und jetzt haben viele vermutet, dass es da Cut-Content geben könnte, der wiedererlebt oder wiederbelebt wird, aber das ist nicht der Fall, weil Bluepoint meint, dazu hätten sie nicht das Recht, diesen Content zu visualisieren, weil sie nicht die Schöpfer dieses Werks sind.
Genau, es ist ein 1:1 Remake ohne neue Inhalte oder sowas, genau. Womit ich ehrlich gesagt auch einverstanden bin. Also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwer erwartet hat, dass es da jetzt neue Bossgegner oder weiß nicht was gibt. Ich glaube tatsächlich, das Wichtigste, was du gerade gesagt hast, sind wirklich dank der PlayStation 5 diese verkürzten Ladezeiten, weil Sterben gehört nach wie vor dazu. Und ich glaube, vor allem die Ladezeiten haben auf den alten Konsolen für den meisten Frust gesorgt. Weil wenn Absolut. Du bei Sekiro, ja. Ich kann mich noch erinnern, wenn du da stirbst vor dem Bossgegner und dann eine Minute warten musst oder teilweise eineinhalb Minuten, dann denkst du dir spätestens nach dem dritten Versuch, fuck it, das Leben ist zu kurz. Ja. Hier jetzt, also noch einmal, ich werde spielen. Werde ich es durchspielen? Gott, nein. Wird es trotzdem für mich frustrierend sein? Fuck ja. Aber hey, allein wie das aussieht, muss ich es eigentlich fast spielen. Und man muss es halt wirklich so sagen. Ich finde, es ist bis jetzt rein von der Optik her vielleicht der beeindruckendste Next-Gen-Titel.
Würde ich unterstreichen, absolut. Voll.
Vor allem, was so krass ist, es rennt auf derselben Engine wie das Original Demon's Souls. Das muss man auch mal dazu sagen. Also, das ist die originale Engine.
Nein.
Doch, das
ist ein Gameplay-Trailer. Wirklich?
Ja.
Wow. Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Aber sehr interessant.
Nächstes Thema, Chris, in unserem News-Ticker. Die Niederlande haben jetzt Lootboxen gebannt. Das war ein ziemlich langer Rechtsstreit. Ich meine sogar, das ging los, wie damals Star Wars Battlefront 2 rausgekommen ist. Kannst du uns da mehr darüber sagen?
Konkret geht es dabei eigentlich um die FIFA-Lootboxen bei diesem Gerichtsurteil. Und die wurden jetzt endgültig in den Niederlanden verboten. Also die kann man auch dort nicht mehr kaufen. Da geht es speziell um die Spiele FIFA 19, 20 und 21. Und da wurde EA jetzt darauf verklagt, also 5 Millionen Euro Strafe verklagt, wie sie diese Ultimate Packs verkaufen. Und sie müssen oder sind jetzt gezwungen, in den genannten Spielen ihr Verkaufssystem zu überarbeiten. Passiert das nicht, müssen sie jede Woche 250.000 Euro zahlen an den niederländischen Staat. EA ist in Berufung gegangen dagegen. Sie sehen natürlich, dass sie das Recht haben, die so zu verkaufen. Aber aktuell ist in den Niederlanden ja das FIFA Ultimate Team Pack, so heißt das, nicht erhältlich.
Ich muss dazu sagen, 5 Millionen Euro ist lächerlich wenig.
Für EA schon.
Das ist ein Strafzettel, vor allem wenn man sich denkt, was die da mit diesen Lootboxen einnehmen. Ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass sie sagen, okay, wisst ihr was, wir zahlen wöchentlich 200.000 Euro, ist mir wurscht, weil wir nehmen allein in den Niederlanden mit dem wahrscheinlich 10 Millionen ein oder was weiß ich. Lootboxen sind ja ein sehr leidiges Thema. Ich bin selber kein Fan davon. Ich weiß, dass die eine wahnsinnige Faszination und Sucht entwickeln können, speziell bei jungen Leuten. Weil Lootboxen, das ist, man kann es am besten vergleichen mit den Basketballkarten von früher, die jeder gesammelt hat. Du kaufst dir so viele Basketballkarten und alle wollen Michael Jordan haben, aber es gibt halt nie eine Garantie, dass der drin ist. Und genauso ist es halt bei diesen FIFA Ultimate Packs. wo halt vor allem so viele junge Kinder die Kreditkarte der Eltern zum Glühen bringen, nur dass sie da endlich Messi und Cristiano Ronaldo rausziehen, aber nein, sie kriegen Marco Arnautovic. Und ja. Das ist halt, das entwickelt halt natürlich so ein Suchtding. Und ich muss jetzt an der Stelle eine wirklich peinliche Geschichte erzählen, lieber Chris, weil ich bin Electronic Arts auch auf den Leim gegangen. Oh, es gibt nämlich ein Handyspiel, eine App, die heißt Star Wars Heroes.
Oh Gott, what did you do?
Ich habe das vor 2 Jahren oder sowas angefangen zu zocken. Es ist ja free to play. Besser gesagt pay to win. Und man kauft sich das und es ist irgendwie total lustig und ich liebe ja Star Wars über alles. Und mir hat es irgendwie gefallen, dieses rundenbasierte Kampfsystem. Und da gibt es auch so Packs, die man sich kauft, wo Splitter drinnen sind und ich brauche zum Beispiel für einen Han Solo 100 Han Solo Splitter. Und wenn ich mir so ein Paket kaufe, habe ich eine Garantie, oder nicht wirklich eine Garantie, aber da habe ich die Chance, dass vielleicht 10 bis 15 Splitter drinnen sind und so weiter und so fort.
Okay.
Chris, ein paar Monate später schaue ich mal so ein bisschen durch, wie viel Geld ich schon ausgegeben habe. Es waren 450 Euro.
Oh mein Gott, was? Ja. Du hast 400 Euro für Han Solo Splitter ausgegeben?
Nicht nur für Han Solo Splitter, da waren andere natürlich auch dabei.
Natürlich.
Aber es ist so krass, weil es geht so schleichend, weil du denkst da, okay, ich spiele das Spiel jetzt seit einer Woche, habe kein Geld ausgegeben und dann denkst du dir, ach komm, ich hau jetzt mal einen Fünfer rein.
Ah, das ist wie der Schokoriegel an der Supermarktkasse oder so. Ja, den nehme ich noch mit, ja.
Genau. Ja. Und ach komm, jetzt hau ich einen Zehner rein. Und irgendwann denkst du, ach komm, das war eine Scheißwoche, jetzt mal ein 20er. Und das läppert sich so extrem. Und solange es so Vollidioten gibt wie mich, zahlen sich Lootboxen schon aus. Also
da bist du sicher nicht alleine. Ich glaube, vielleicht hat jeder von uns auch, die zuhören, so eine Story.
Die gute Nachricht ist, ich glaube, Lootboxen werden immer verschriener und immer weniger. Also das war jetzt eine Zeit lang total populär. Also ich kann mich jetzt an kein Spiel erinnern in letzter Zeit, an kein großes Spiel, wo Lootboxen dabei waren. Allein diese Thematik hat ja Star Wars Battlefront 2 fast vernichtet. Damit ging es ja los eigentlich.
Ja, aber die haben es irgendwie wieder hinbekommen.
Ja, die haben die Redemption-Story geschafft, das ist richtig. Ja. Aber das Spiel ist zerrissen worden. Ich glaube, tatsächlich dadurch ist dieser Rechtsstreit überhaupt ins Rollen gekommen. Weil dieses Ultimate-FIFA-Team gab es schon lange davor. Und bei FIFA war es irgendwie nie ein Problem. Und erst Electronic Arts hat mit Battlefront 2 das, weiß nicht, also da wurde es dann irgendwie salonfähig. Also nicht salonfähig, um Gottes Willen, genau das Gegenteil.
Politische Interesse wurde geweckt, ne? Kann man sagen.
Also, genau, nachdem sich sogar Disney eingemischt hat und gesagt hat, hey Leute, was macht sie mit unserer Marke? Aber gut, ich denke, Lootboxen haben meiner Meinung nach in Spielen nichts verloren. Ich finde, man sollte wissen, wofür man sein Geld ausgibt. Und wer spielen will, geht ins Casino. Chris, letzte Sache auf unserem News-Ticker und dann geht's eigentlich auch schon zum Topic of the Show. Die Watch Dogs Reviews sind draußen. Ja. Und das Spiel an sich ist draußen. Ich glaube, ihr seid ungefähr knapp einer Woche oder so. Watch Dogs Legions, der dritte Teil. Und was ich so mitbekommen habe, sind die Reviews durchaus positiv. Also es kriegt 8er, es gibt sogar 9er. Ich glaube, ich habe sogar teilweise eine 9,5 gesehen. Damn. Es gibt aber auch ein paar Leute, die sagen, und das scheint so die große Meinung zu sein, es ist ein gutes Spiel, aber es ist halt wahnsinnig langweilig. Das scheint so die Hauptthematik gerade zu sein. Wie hast denn du Watch Dogs 3 so mitbekommen bis jetzt?
Sehr peripher, weil ich etwas busy bin in der Woche, in einer sehr speziellen Woche.
Wir haben
es
beide nicht gezockt, nur um das
klar zu machen. Das sollte man dazu sagen, wir haben es beide nicht gezockt. Ich habe mir ein paar Reviews angesehen und die waren eher durchwachsen, deswegen war ich dann gleich etwas desinteressiert. Aber mein Interesse wurde dann doch geweckt, weil ich ein sehr audiovisueller Typ bin. Und was mir bei Watch Dogs jetzt aufgefallen ist beim Release, ist, wie viele Raytracing-Comparison-Videos es gibt. Also wo man die Vergleichsvideos der Version hat, wo sich die Umgebungsobjekte spiegeln und wo sie sich nicht spiegeln. Und wenn ich an so Generationsübergangsphasen denke, dann gab es immer diese Clips oder so, was macht die nächste Generation besser. Und es war noch nie optisch, oder nicht nie, aber es war gefühlt, ist es schon sehr lange her, dass es optisch für mich einen so signifikanten Unterschied gibt durch einen relativ, durch eine relativ kleine Sache. Aber weißt du, was ich, also wir, lass mich das eines noch sagen, okay, um dir die Frage auch zu stellen. Von der dritten zur vierten Generation gab es ja auch Watch Dogs. Und da fand ich den Grafik-Jump, ich meine, der war ja auch übertrieben, da gab es ja eigene Schlagzeilen, aber da fand ich ihn gar nicht so krass. Aber hier merke ich den Generational Jump unter Anführungszeichen sehr. Es wirkt für mich optisch sehr viel reizvoller, diese Raytraced-Enabled-View oder ja, das Spiel, wenn sich alles spiegelt. Und wie siehst du das? Hast du das auch mitbekommen?
Also zur Grafik kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, ehrlich gesagt. Ich meine, ja, Spiele sehen besser aus, ist klar. Das Spiel sieht auf dem PC deutlich besser aus als auf den aktuellen Konsolen, das muss man wirklich sagen. Also auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One, da merkt man halt wirklich schon, dass die Generation jetzt mittlerweile am Ende ist. Ja. Ich denke auch, dass viele auf die PlayStation 5 und auf die Xbox Series X Version warten werden. Ja, gut so, um ehrlich zu sein, weil die soll dann bitte auch das widerspiegeln, was dann Next Gen ist und jetzt nicht nur 60 Frames, sondern die soll dann wirklich auch alles können. Aber auf die Optik wollte ich jetzt gar nicht so eingehen. Also wie gesagt, wir haben es beide nicht gespielt. Ich habe ja Watch Dogs 1, ich war von Watch Dogs 1 damals ziemlich enttäuscht, um ehrlich zu sein, weil das wurde groß angepriesen als Assassin's Creed in der heutigen Zeit. Watch Dogs 2 war dann besser, habe ich aber auch nie fertig gespielt. Und für Watch Dogs Legends muss ich ganz ehrlich sagen, mein Interesse geht gegen null.
Same.
Also ich kann es nicht mal genau, also wie gesagt, ich mag eigentlich Open-World-Spiele, aber alles, was ich da sehe, wirkt so repetitive. Und das habe ich alles schon tausendmal gemacht. Diese Mischung aus, oh, du kannst schleichen, du kannst aber auch laut sein, du kannst mit den Autos in der ganzen Stadt herumfahren. Es gibt so viele Nebenaufgaben. Das ist jedes Open-World-Spiel heutzutage. Mhm. Jedes. Mhm. Und ich glaube, es soll so auch so ein bisschen Ubisofts Grand Theft Auto werden, aber ich glaube, davon ist es ein bisschen weit weg. Prinzipiell, ich habe nichts gegen den Ansatz von solchen Open-World-Spielen und gute Spiele saugen mich auch rein, aber die Reviews, die ich jetzt gesehen habe zu Watch Dogs 3 und die Erfahrungsberichte zeigen mir genau das Problem, was ich ehrlich gesagt schon länger mit Open-World-Spielen habe. Und da würde ich jetzt auch gleich reinkommen, das Topic of the Show, wir verwenden jetzt einfach mal Watch Dogs 3 oder Watch Dogs Legions als Aufhänger. Denn ich glaube, wenn Open-World-Spiele jetzt genauso weitermachen, wie sie es in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren gemacht haben, dann glaube ich, hat der Genre keine Zukunft. Und ich spüre das, ich habe das extrem stark gespielt. Gespürt bei.
gespielt auch.
Ich habe stark gespürt, nein, leider nicht so stark gespielt, bei Ghost of Tsushima. Ein großartiges Spiel, ein tolles Spiel, ein AAA-Exclusive-Title, der viel richtig macht. Und spätestens, eigentlich schon knapp vor der Hälfte, war für mich die Luft raus und zwar komplett. Weil ich einfach gewusst habe, okay, ich habe jetzt alles gesehen in diesem Spiel nach ungefähr einem Drittel und spannender wird's nicht. Und das tut mir ein bisschen weh und das ist ein Problem, was viele Open-World-Spiele haben. Und ich mache mir jetzt gerade auch tatsächlich Sorgen, ob es mir genauso gehen wird beim neuen Assassin's Creed. Ich hoffe, dass es mir bei Spider-Man nicht so gehen wird. Aber Ich jetzt mal die Frage an dich, wie siehst du den Status von Open-World-Spielen aktuell?
Gute Frage. Ich leide auch unter der sogenannten Open-World-Fatigue. Ich sehe das so ähnlich wie du. Bei Ghost of Tsushima nicht so gravierend, weil ich da viel zu sehr reingekippt bin. Aber generell, ja, die Spiele ähneln sich alle sehr, also was Inhalte angeht, an Optionen für den Spieler und daher wirkt alles sehr repetitiv und kopiert und alles wiederholt sich und es fehlt, wie du sagst, dem Open-World-Genre an Innovation.
Ja.
Und alles bewegt sich auch, also alles bewegt sich aber in Richtung Open-World-Development, gefühlt für mich. Die ganze, also schau dir also erstmal die bestverkauften Spiele der letzten Jahre an, aber die ganze Riege der Sony-Exclusives, die Ubisoft-Spiele, das sind alles mittlerweile Open-World-Koop-Titel für Maximum-Engagement, für die personalisierte Spieleerfahrungen. Die Developer, die wollen dich so lange wie möglich in ihrer Welt halten, damit die IP, die Marke davon profitiert und
es Roadmap, geht für, Season Pass, alles
genau,
dabei.
Genau, und den Spieler halt so lange wie möglich festzuhalten. Es gab Ansätze, wie zum Beispiel The Division, die für mich so mehr in diese Shared World mit Destiny abdriftet.
Und Shooter.
Wo es absichtlich repetitive ist, aber dort wird es als, also ist es ein Grind eigentlich, den man eingeht, ein bewusster Grind.
Gut, das sind dann Loot-Shooter. Das sind dann Loot-Shooter. Schon wieder ein bisschen was anderes, ja.
Ja, weißt du, die Grenzen sind nicht so klar dabei. Deswegen vermischt sich das alles in diesem einen Genre. Und es geht unweigerlich in diese Richtung. Es ist einfach ein Standard heutzutage, diese Spiele zu entwickeln mit einem relativ großen Team. Aber die Tools sind da. Und deswegen sehen wir so viele Open-World-Spiele. Und es ist ja wie am Mobile-Gaming-Markt, dass es schon so viele gibt, dass man gar nicht mehr alle spielen will. Auch wenn sie noch so vielversprechend sind. Ne? Klar, ja. Ist es richtig krass, Assassin's Creed das nächste, aber ich habe auch die Angst, dass es mich nicht mehr catcht. Wie siehst du das?
Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass mir mein Lieblingsgenre kaputt gemacht wird, weil so Singleplayer, Open-World-Spiele mit Rollenspielelementen, das ist eigentlich genau meins. Mhm. Aber eben so wie du sagst, wenn das jetzt jeder macht, dann hat man sich irgendwann mal überfressen. Das ist genauso wie, ich liebe Burger, aber ich kann es nicht 7-mal die Woche essen. Ja?
Voll, genau. Das ist wie wenn man vor einem vollen Buffet steht und man gar nicht mehr essen kann. Und man so, was soll ich als nächstes machen? Es ist so viel da, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich hingehen soll. Und das killt schon meine Motivation.
Ich denke, der Fehler liegt in der Formel, um jetzt wie ein Chemiker zu reden, weil
Mr. Heisenberg, what are you doing here?
Es gibt halt diese, man sagt ja Ubisoft-Formel, und dieser Begriff ist mittlerweile sehr negativ behaftet. Die Ubisoft-Formel, in Wahrheit hat Ubisoft eigentlich damals schon auf der Last Gen, auf der PlayStation 3 und der 360, haben die in Wahrheit Open-World-Spiele neu definiert mit eben Assassin's Creed. Und diese Assassin's Creed-Formel haben sie dann für Watch Dogs 1:1 übertragen. Sie haben es bei Far Cry 1:1 übertragen. Ja. Wir haben andere Spiele gesehen wie Shadow of Mordor, die das 1:1 übertragen haben. In Wahrheit Ghost of Tsushima hat das fast 1:1 übertragen. Horizon hat das 1:1 übertragen. Also jedes Open-World-Spiel besitzt diese Assassin's Creed-Ubisoft-Formel. Das Problem ist, die gibt es jetzt mittlerweile seit 2 Generationen.
Ja.
Und wenn jetzt die 3. Generation auch noch diese Formel nimmt, dann haben wir, glaube ich, ein riesengroßes Problem. Beziehungsweise, ich glaube, die Spieler haben ein Problem, weil irgendwann die Spieler sagen werden, hey Leute, das sind Spiele, ihr wollt, dass ich da 50 bis 300 Stunden investiere. Und ja. Ich kann nicht ständig dasselbe machen in dem Spiel. Das geht einfach nicht. Die Zeit hat niemand. Und die Lust hat dann irgendwann auch keiner. Und jetzt zur Überlegung, wie man es besser machen kann. Ich glaube ja, eine Open World steht und fällt mit der Open World. Das sagt ja schon der Genre aus. Und deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, Watch Dogs Legions mit diesem London, das schreckt mich gar nicht, weil London ist auch nur eine 0815 Großstadt, die wir schon 1000-mal gesehen haben. Ich finde, das war ein bisschen die Stärke von Watch Dogs 2 mit San Francisco und mit dieser Bay Area, weil das hat so noch nicht gegeben. Weißt du, was ich meine? Ich denke, das ist auch die große Stärke von Ghost of Tsushima. Ich meine, für mich hat es leider nicht gereicht, aber ich glaube, viele waren einfach von dieser japanischen Welt so fasziniert, von diesem feudalen Japan.
Ja, sicher.
Ich glaube, das war auch für dich die größte, größte Faszination. Weil vom Gameplay her, muss man ganz klar sagen, war jetzt Ghost of Tsushima nicht schlecht, aber halt auch 0815 mittlerweile. Also ja, hat auch einfach diese typische Mischung aus Stealth und Combat gegeben, in allen anderen Open-World-Spielen gibt.
Ja.
Also ich glaube einfach, die Welten müssen besser werden und müssen ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll.
Pass auf, hier ist eine Theorie, die genau in deine Karten spielt.
Okay.
Es ist, gehen wir zurück zur Analogie, du stehst vor diesem vollen Buffet und das killt schon die Motivation, weil so viel da ist. Also ich will sagen, dass du als Spieler zu viele Optionen hast. Was zwei Spiele sehr gut machen, ist eine Open World nehmen und die Semi-Open World darstellen und so dass die Auswahl beschränken auf ein paar Optionen, aber die sind dafür sehr, sehr gut. Du hast noch immer das Gefühl, die Entscheidungsfreiheit zu tragen, aber es ist deine Entscheidungsfreiheit. Also es ist deine Entscheidung, Verzeihung. Erfolgt aber einer Story. Das heißt, die Qualität der Story ist auch sehr hoch. Und damit meine ich speziell God of War und The Last of Us 2. Mhm. Wo es vor allem bei God of War, das ist speziell, finde ich, eine Iteration oder eine Version von einer Open World oder einer Semi-Open World, die zukunftsweisend ist, weil sie dich trotzdem als Spieler leiten zu wirklich epischen, monumentalen Momenten bis hin zu kleinen, leisen Momenten, die wir durchaus wichtiger finden könnten.
Ja.
Und du hast trotzdem das Gefühl, diese Welt zu entdecken, zu bereisen, mit Charakteren zu interagieren und es ist so dieser feine Grad an Dingen, die es dir ermöglicht und die es dir nicht ermöglicht, die in anderen Spielen durchaus möglich sind, ist zum Beispiel, dass du mit Brock redest und einen Dialog-Tree hast, dass du verschiedene Sachen als Kratos sagen kannst. Ich finde, das braucht's nicht, weil erzählt die Geschichte, die ihr wollt. Gebt mir die
außer
Optionen.
Ihr habt keine gute Geschichte. Weil das muss man oder ganz. Also bei God of War, da will ich keine 14 verschiedenen Enden haben. Nein, ich will die Geschichte, die Cory Barlog erzählen will. Ja. Bei einem Spiel wie Watch Dogs, wo ich mir denke, hey, sorry, aber was ich mitgekriegt habe, ist die Geschichte sowieso von Anfang an relativ unspannend. Da ist mir wurscht, wie das ausgeht, ja, um ganz ehrlich zu sein. Aber ich finde, du hast vollkommen recht. Ich finde, God of War ist ein großartiges Beispiel von. Weißt, ich glaube auch, die Zeiten sind vorbei, dass Entwickler sagen, oh ja, unsere Welt hat 10 Milliarden Quadratkilometer und die ist 80 mal so groß wie unser letztes Spiel, wo ich mir denke, who gives a fuck? Wenn ihr es nicht schafft, diese Welt mit spannenden Aufgaben und Charakteren und einer Story zu füllen, ist die Größe scheißegal. Für mich eine der tollsten Open Worlds, ist schon ein bisschen länger her, war zum Beispiel Batman Arkham City. Das war ein relativ kleiner Abteil von Gotham, eben nur Arkham City. Aber die war so vollgepackt mit Easter Eggs und mit coolen Aufgaben und Charakteren und so viel Atmosphäre. Hey, ich brauche keine riesige Welt à la The Witcher 3. Oder ich bin schon sehr gespannt, wie das nächste Elder Scrolls aussehen wird, um ganz ehrlich zu sein. Ich brauche auch keine riesengroße, um Gottes Willen. Ich brauche auch keine riesige Skyrim-Welt. Nein, macht eine kompakte, tolle Welt wie God of War. Und füllt die mit Leben. Also ich persönlich, bei mir ist mittlerweile Open World, hat für mich fast schon sowas Negatives wie Lootbox, wo ich mir denke, um Gottes Willen, es ist das auch noch Open World, weißt du? Und ach Gott, ja, oh mein Gott, jetzt fängt sie ja mit, oh mein Gott, 400 Stunden soll ich da spielen? Oh mein Gott, nein, 50.000 Quadratkilometer, um Gottes Willen, bitte nicht. Und was noch, Roadmap, da kommen noch 40.000 Quadratkilometer dazu, bitte nicht. Und ich habe gerade echt, also ich finde, Watch Dogs 3 zeigt es gerade sehr gut. Ich meine, nochmal, das ist kein schlechtes Spiel. Also das passt schon so. Ich meine, ich glaube, es kämpft mit vielen Bugs und so weiter. Ist ein bisschen unfertig, aber es ist jetzt kein schlechtes Spiel. Aber es ist halt ein Spiel, was wir alle, glaube ich, schon 20 Mal gezockt haben, in Wahrheit.
Mich spricht auch das englische Setting nicht so an. Vielleicht haben sie sich da einfach verpokert. Ich bin gespannt, wie es sich verkaufen wird. Aber um zurückzukommen auf die Open World. Ja, wir haben das alle schon oft gesehen und es braucht Innovation in dem Sektor. Ich denke, es muss in diese, wenn man gute Storys erzählen will, in eine Semi-Open-World-Richtung gehen, um diese Story zu leiten. Oder du gehst in die andere Route und gibst dem Spieler alle möglichen Optionen, wie Assassin's Creed Valhalla das macht. Weil wir beim Thema Lootboxen sind, in Assassin's Creed gibt, es ist ein Open-World-Spiel mit Lootboxen. Du kannst deinen Progress verschnellen, erleichtern, aber du kannst dir ja Sachen kaufen, die dich stärker machen. Stimmt das so, David?
Ich glaube, bei Assassin's Creed sind keine Lootboxen. Du kannst dir bei Assassin's
Creed
schon länger
Entschuldigung, nicht
kaufen.
Ja.
Du kannst dir auch Rüstungen und Waffen kaufen. Da muss man jetzt fairerweise sagen, da weiß ich ganz genau, wofür ich mein Geld ausgebe.
Entschuldigung. Das stimmt, ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das bleibt ja jedem selber überlassen, solange ich da jetzt nicht extrem coole Inhalte rausschneide, beziehungsweise solange ich jetzt das Spiel nach wie vor gut spielbar mache, ohne diese Boosts. Okay, macht's halt. Ja, ich find's lächerlich, aber okay, macht halt. Also das stört mich jetzt gar nicht so. Meine Frage an dich, Chris, ist, weil wir sagen so, okay, es braucht die Innovation, es braucht was Neues. Nur welche Innovation ist das? Also wir
Ich
haben es
bin
gerade schon
sehr
gesagt.
gespannt, wie Cyberpunk das macht.
Guter
Ich
Punkt.
glaube, die könnten die einzigen sein, die derzeit auf etwas sitzen, das das Genre, und das sagen sie selbst, dass es das Genre neu definieren soll.
Oh je.
Das könnte so etwas sein, aber ich meine, die haben auch das Spiel jetzt dreimal verschoben, denen glaube ich gar nichts mehr. Ja, das könnte was sein, dass die wirklich so eine transformative Experience anbieten, wo du wirklich das Gefühl hast, mein Gott, da sind so viele Menschen und das wirkt alles so eigenständig und überall kannst du hingehen. Aber das haben wir schon oft über Spiele gesagt und dann sitzt man da und von 10 Häusern kann man in 2 reingehen und alles entpuppt sich irgendwie ja, als sehr statisch und eben als Skript. Du merkst irgendwann, dass es einfach alles ein Programm ist, das vor dir abläuft. Und ich möchte da mehr hineingezogen werden. Es soll alles dafür technisch getan werden, damit ich als Spieler in diese Welt verfrachtet werde. Und wenn man mir dann so viele Optionen bietet, dass es meine Motivation killt, überhaupt in diese Welt einzutauchen, ja, dann habt ihr aber trotzdem was falsch gemacht. Es ist ein schmaler Grat, aber ich glaube, die Ansätze für Innovation in Zukunft sind auf jeden Fall da.
Ich bin halt wahnsinnig gespannt, wie gesagt, was das dann für Informationen, weil ich meine, wir zeigen jetzt gerade ein Problem auf. Ich muss aber dazu sagen, ich habe jetzt gerade die Lösung nicht parat. Also wie gesagt, ich finde es gut, wenn man es nicht übertreibt. Ich finde, wenn man es eher kleiner und kompakter gestaltet. Ich bin nicht der Meinung, dass eine Open World durch die Größe definiert wird, sondern durch die Inhalte.
Ja, ich will auch nicht 100 Stunden bei einem Open-World-Spiel dabei sein. Ich finde das schon gut, wenn viel zu tun ist und wenn die Aufgaben jetzt nicht repetitiv sind, aber ich möchte nicht bei jedem Spiel 80 Stunden sitzen. Und da komme ich
Ja.
jetzt nochmal zurück auf God of War, das 40 Stunden dauert, das Last of Us 2, Ghost of Tsushima. Ja, okay, Ghost, David wird mir vielleicht nicht zustimmen, aber das ist einfach eine kohäsive Spieleerfahrung, die nicht deine Zeit strapaziert. Ich fühle mich auch als Kunde, nicht nur als Spieler, fühle ich, meine Zeit wurde respektiert. Die wird nicht irgendwie arbiträr in die Länge gezogen.
Mir tut das gerade so weh, dass ich dass mir dieses Spiel nicht so gut gefällt, weil ich
Ja.
mag Sucker Punch so sehr. Ich liebe Infamous. Das klingt jetzt furchtbar und es stimmt nicht. Aber für mich ist Sucker Punch, also Entschuldigung, für mich ist Ghost of Tsushima das schlechteste Spiel von Sucker Punch bis jetzt. Was
Holy shit.
nicht stimmt natürlich von der
Das
Qualität her, aber für
gibst du
mich
zurück.
persönlich war sogar Days Gone besser als Ghost of Tsushima, weil ich Days Gone lieber gespielt habe. Und ich möchte, ich kann jetzt dem Entwickler gar nicht so wirklich die große Schuld geben, weil ich glaube, es liegt mehr an mir. Es liegt nicht an euch, es liegt an mir. Aber ich glaube vor allem, vielleicht kann man es auch so zusammenfassen, Gameplay ist King. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Gameplay von God of War, das Kampfsystem, ist das beste Kampfsystem, was ich je gespielt habe. Vor allem durch diese Leviathan-Axt und einfach wie das flowt mit Atreus und mit. Also ganz ehrlich, wenn das Gameplay und vor allem du auch 20 Stunden später bekommst du plötzlich neue Sachen, die das Gameplay komplett neu aufwerten. Zum Beispiel neue
Voll.
Munitionstypen für Atreus. Du bekommst auf einmal Spoiler, die Chaosklingen. Du bekommst auf einmal dieses und jenes Upgrade. Du hast auf einmal diese und jene Fähigkeiten. Und 20 Stunden oder weiß nicht, auch noch viel, viel später bekommst du auf einmal noch neue Gadgets und Sachen, die das spannend halten. Ähnlich bei Spider-Man. Da ist das Gameplay einfach so, weil, was du bei Spider-Man machst, ist auch wahnsinnig repetitive. Ist auch diese
Ich wollte
Ubisoft-Formel.
sagen, du, das ist das Schlechteste an dem Spiel, wie fucking boring diese Stadt ist. Das Gute an Spider-Man ist, dass der schwingt. Also, dass das
Was
Schwingen.
macht.
Dass er schwingt, das ist das Lustige. Nein, ich meine, dass das wirklich auch Spaß macht, durch diese Stadt zu schwingen. Aber diese
Das ist das
ganzen
Einzige,
Nebenaufgaben,
ja.
ja, die ganzen Nebenaufgaben sind einfach, come on.
Es
Wirklich.
ist 0815,
Ja.
irgendwelche Stealth-Passagen, es gibt irgendwelche Camps zum Ausheben, es gibt random Crimes, aber es ist genauso eben, wie du sagst, nachdem das Gameplay so stark ist und dieses Schwingen einfach nicht langweilig wird,
Eine
kann man das
Sache noch.
machen.
Ja, stimmt. Weil du das jetzt gerade gesagt hast mit den Crimes. Eine Sache, die mir wirklich gut gefallen hat, diese Generation, Und
ja.
Die eine wirklich Eindruck hinterlassen hat, ist das Nemesis-System aus Middle-Earth Shadows of Mordor, wo Gegner in einer Open World personalisiert werden. Also die haben etwas gegen dich. Und ich finde, das sollte jedes Open World-Spiel haben, weil dann diese Random Crimes, das irgendwie was Persönliches haben. Das, der Gangster ist nicht irgendjemand, sondern wenn du den down nimmst, dann beeinflusst das irgendwie das ganze Kriminal, die ganze Kriminalkette in dem District oder so.
Ja.
Aber das ist da einfach, ja, es war zu plump. Es ist einfach alles Kanonenfutter.
Das war großartig und ich fand es auch toll, einfach bei diesem Shadow of Mordor oder Shadow of War, ich weiß gerade nicht, dass du dir auch deine eigene Ork-Armee aufbauen konntest. Das ist jetzt so ähnlich bisschen wie bei Watch Dogs Legions, wo du dir auch deine eigene DedSec-Hacker-Gruppe aufbaust.
Mhm.
Das Problem ist jetzt, das einzige Problem, was Watch Dogs Legions hat, ist, dass es jetzt am Ende dieser Generation rauskommt, wo wir uns überfressen haben, um wieder zum Buffet zurückzukommen. Wäre Watch Dogs Legions so vor 3 Jahren rausgekommen, eben wie Watch Dogs 2, hätten auch alle gesagt, hier super Spiel, aber mittlerweile scheint der allgemeine Ton zu sein, hey, toll, aber hey, es ist ein Cover-Shooter mit Stealth-Elementen, mit Schießen, das gibt's tausendmal. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, eine Sache zu Assassin's Creed noch. Weil Assassin's Creed Odyssey habe ich geliebt. Mhm. Assassin's Creed Origins nicht. Mhm. Und ich kann dir genau sagen, warum das ist, weil sie spielen sich ja wahnsinnig ähnlich.
Ich wollte gerade sagen,
Es liegt hier jetzt tatsächlich einfach an der Welt. Weil ich fand das Ägypten-Setting schon geil, aber es ist halt Sand. Es ist halt nur Sand, dazwischen halt mal eine Oase. Es ist halt Sand. Das ist halt irgendwann meiner Meinung nach nicht mehr spannend. Und ich muss dazu sagen, das antike Griechenland mit diesen Inseln und dieser Abwechslung und mit diesen frei besegeln und bereiten. Das sind keine Wörter, ich erfinde sie gerade. Aber dass ich diese Welt bereiten und besegeln kann, das ist halt großartig. Und das antike Griechenland schaut so toll aus. Deswegen denke ich mir, okay, das ist das Einzige, was für mich jetzt Assassin's Creed Valhalla retten kann. Dass dieses Neuengland, nicht, es ist nicht Neuengland, es ist England, dass das es rausreißt, weil das Kampfsystem wirkt sehr clunky und wirkt jetzt nicht gerade toll im Vergleich zu God of War, wo es einfach perfekt ist. Und da sind wir halt wieder, es muss halt auch das Gameplay, es muss die Open World und wie gesagt, bei Watch Dogs 3 passt beides für mich nicht. Also ich finde weder London spannend, noch finde ich diesen Cover-Shooter-Stealth-Action-Mix mittlerweile noch irgendwie ansprechend.
Ja, ich meine, aus den Reviews hört man ja raus, dass dieses Feature, dass du dir deine Gang aussuchst und du spielst dann diesen Charakter und der hat ein spezielles Set an Skills, das soll ja dem Gameplay noch etwas Randomness geben, dass du oder einen Wiederspielwert hast, um verschiedene Sachen ausprobieren willst. Aber für mich ist es eh wieder zur Analogie vom Buffet, es ist so viel, die sagen, also sie werben damit, du kannst in diesem Spiel jeder sein.
Ja.
Will das Thank you for nothing.
Ja. Vor allem, es ist halt auch, man muss ganz klar sagen, das ist ja Augenwischerei. Es gibt halt, ich sage jetzt mal, 5 verschiedene Klassen. Da gibt es halt einen, der gut für Stealth ist, einer ist gut für Action, einer ist gut für Hacken.
Du sagst es, genau.
Und diese 5 Klassen wiederholen sich halt ständig, ja. Und irgendwann sind auch diese Charaktere, die haben ja auch alle Klongesichter und Klonklamotten an. Also toll, du kannst jeder sein, aber nach 5 Charakteren hast du eigentlich auch alles gesehen. Ich finde, es ist ein nettes Gimmick. Ich finde die Idee ganz spannend, du kannst nämlich Permadeath aktivieren in diesem Spiel. Das könnte das Ganze dann so ein bisschen roguelike machen und spannender machen, weißt du, dass der Charakter dann für immer weg ist. Andererseits funktioniert das halt in dieser Open World auch schlecht, weil es gibt halt auch sehr viele Cheap Deaths, wo du halt einfach stirbst, nichts dagegen machen kannst. Und dann ist es, glaube ich, sehr frustrierend, wenn halt ein Charakter weg ist, den du dir da gerade hochgespielt hast. Aber natürlich gibt es jetzt auch in diesem Spiel keine spannenden Charaktere, weil es, wie viele Leute leben in London? Keine Ahnung.
6 Millionen?
So wenig?
Millionen? Ja, keine Ahnung.
Oh, wurscht. Okay, sagen wir mal, es gibt 6 Millionen Charaktere, das heißt, die haben halt jetzt für sie auch alle keine spannende Geschichte zu erzählen. Nicht, dass Aiden Pierce oder Marcus aus Teil 1 und 2 eine spannende Geschichte erzählt hat, aber also Watch Dogs 3, ich muss schon fast sagen, ich finde es fast ein bisschen faul, weil das Gameplay kennen wir alle schon. Die Welt ist für mich persönlich nicht spannend. Es, vielleicht Leute in London sehen das anders, aber die andere, also ja. Und es erzählt auch nicht wirklich eine Story. Also da. Und nur mit Open World und mach alles und mach noch mehr, ist es für mich nicht getan. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich Angst mittlerweile, dass selbst wenn wir irgendwann mal ein Splinter Cell bekommen, dass das auch Richtung Open World gehen wird. Weil ich schaue mir gerade Gameplay an von Watch Dogs 3 und das Stealth-Gameplay erinnert mich sehr an das, was Splinter Cell sein könnte.
Ja, die kommen hoffentlich noch zu Verstand und machen ein Splinter Cell-Game.
Irgendwann. Ach, das wäre
super. I believe.
Ich überlege gerade die ganze Zeit noch, wir haben halt keine Lösung für das Problem, ne? Aber wir werden auch nicht dafür bezahlt, dass wir uns die Lösungen ausdenken, um ehrlich
zu
sein.
Korrekt, wir müssen nur die Spiele kaufen und dann Shit-Talk betreiben.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht Horizon so ein bisschen Innovation einleitet. Das nächste.
Das hat eine gute Open World, die dich auch wirklich teilweise fordert und die dynamisch ist und spannend zu entdecken.
Ja, aber ist es das wirklich oder versprechen uns das jetzt nur die Entwickler? Weil das verspricht ja jeder.
Doch, nein, meine Aussage bezog sich eher auf den ersten Teil. Ich fand einfach das Setting, also nicht nur das Setting, sondern auch das Gameplay erfrischend genug, dass es mich lange in dieser Welt gefesselt hat. Aber ja, wieder hin zu den zu vielen Optionen und die Story ist dann einfach nicht so stark erzählt worden. Ne? Denkt ihr Horizon mehr so eher dichter, also vom gesamten Aufbau her mehr in Richtung God of War, Semi-Open-Worldness? Ich glaube, das Spiel wäre dann vielleicht schon besser ankommen. Aber hey, vielleicht irre ich mich. Vielleicht muss Horizon einfach komplett Open-World sein und you can do what you want. Und das ist das, was das Spiel wirklich so populär macht.
Ich glaube, es ist sehr, sehr gut angekommen. Ich glaube ich bin mir fast sicher, dass, wann ist das rausgekommen? 2017, glaube ich.
Genau, im März 2017.
Ich glaube fast, wenn Horizon jetzt rausgekommen wäre, wäre es jetzt deutlich schlechtere Wertungen bekommen als damals.
Ja, also im Zuge dessen kam ja auch, ich glaube, eine Woche später ein anderes Open-World-Spiel, über das viele sagen, es sei das Beste, Zelda Breath of the Wild raus und Horizon ist ein bisschen untergegangen neben Zelda. Wobei ich das völlig ungerechtfertigt finde, weil ich Zelda ausprobiert habe, aber gleiches Problem. Du gehst raus in die Welt und hast so viele Optionen. Es spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge du etwas machst. Du könntest gleich zum Ende gehen eigentlich. Aber
ich habe Breath of the Wild ja gezockt. Ich habe es auch durchgespielt. Ich muss ehrlich sagen, auch sehr gerne gespielt. Für mich die Stärke von Zelda, auch von Breath of the Wild, waren halt diese Dungeon-Rätsel. Also die fand ich halt toll, die fand ich großartig. Ja, das liebe ich auch so an Darksiders.
Mhm. Ja, aber hattest du dann da bei Zelda auch irgendwann Open World Fatigue? Hast du es durchgespielt?
Ich habe es durchgespielt tatsächlich, wie gesagt, das ist jetzt alles 3 Jahre her. Und vor 3 Jahren hatte ich noch nicht diese Open World Krankheit, dass es mir zu viel wird. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt auch noch durchspielen würde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Zelda Breath of the Wild ist eines der overhypedesten Spiele aller Zeiten. Weil ich finde es toll, okay. Ich finde es großartig, aber es gibt so viele Leute da draußen, die sagen, das ist das beste Open-World-Spiel aller Zeiten. Es gibt sogar Leute, die sagen, das ist eines der besten Spiele aller Zeiten. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, warum? Also was macht denn Breath of the Wild jetzt so anders? Verstehe ich nicht. Ich meine, ich glaube, für Nintendo-Fanboys ja, weil ich glaube, Nintendo davor, ist es das erste wirkliche Open-World-Spiel von Nintendo? Boah. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher bei den anderen Zeldas, ob die so richtig Open-World waren.
Ja, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn es eine Spieleserie von Nintendo gibt, die es sein könnte, dann wäre es Zelda, ja.
Also bei Breath of the Wild, wenn da Leute sagen, das ist das beste Open-World-Spiel aller Zeiten, wo ich mir denke, sag mal, habt ihr jemals ein anderes Open-World-Spiel? Habt ihr The Witcher gespielt? Ich glaube nicht, oder? Also ich finde es ein bisschen overhyped. Es war sehr, sehr gut, verstehe mich nicht falsch. Und ich finde, das ist ein wirklicher Kaufgrund für die Nintendo Switch.
Ja.
Aber wie gesagt, die große Gameplay-Stärke für mich waren da halt wirklich die Rätsel. Weil das macht sonst kein Spiel, so wie Zelda. Kein Open-World-Spiel hat diese Dungeons mit diesen Rätseln. Das ist halt so toll und so, so großartig. Also ich glaube, es braucht halt schon irgendwas, was andere nicht machen. Und das hat halt für mich Watch Dogs Legions gar nicht. God of War hat dieses Mordskampfsystem. Spider-Man hat dieses mordsgeile Schwingen. Zelda Breath of the Wild hat dieses wahnsinnig coole Dungeon-Rätselsystem. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie gesagt, ich finde Watch Dogs 3 oder Watch Dogs prinzipiell hat sowas nicht. Ich bin sogar so weit zu sagen, eigentlich Assassin's Creed hat sowas nicht. Ich meine, vielleicht jetzt mit diesem Dorf, was man sich aufbauen kann, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Black Flag hatte sowas noch, ne? Zum Beispiel mit diesem Schiff-Kampfsystem, was es sonst halt nirgendwo gibt. Ja? Oh
Gott, das war so gut.
Es war so gut. Ja. Es war so gut. Aber ich glaube, das ist es vielleicht. Die Spiele müssen etwas bieten, was man nicht schon tausendmal gespielt hat. Ich glaube, das ist tatsächlich die Lösung des Problems. Und ich glaube, das war auch mein Problem mit Ghost of Tsushima. Weil du kannst mir nicht sagen, dass Ghost of Tsushima irgendwas einzigartig gemacht hat.
Nein, es macht vieles repetitiv, aber die repetitiven Dinge sind sehr liebevoll gemacht. Also auch
nicht
sammel jetzt, weiß ich nicht, irgendwie Gräser oder Blumen und töte Wildschweine, sondern, weiß ich nicht, gestalte ein Gedicht, während du über den Horizont schaust.
Renne einen Fuchs nach und zerschneid Bambus. Na geh, komm. Das ist jetzt auch nicht spannend.
Nein, ich sag nicht, dass es spannend ist. Es ist nur liebevoller gemacht, aber es ändert das Problem nicht. Ich sag nicht, das Problem, das stimmt natürlich. Und ja, ich sehe da auch Entwicklungen in die Richtung, aber die Lösung ist noch nicht da. Ja.
Vielleicht Horizon, das mit dem Kampfsystem und den Fallenstellen, wenn du dich erinnerst, das hat vielleicht für mich auch gereicht, dass ich gesagt habe, okay, das gibt es jetzt sonst eigentlich auch nicht. Das hat mich ein bisschen an Bioshock 2 erinnert. Weißt du, mit diesen Fallenstellen und dann...
Ah ja, ja, ja.
Weißt du, was ich meine? Ich finde das eigentlich sehr, sehr cool, wenn man so seine Gefechte vorher planen kann.
Ja.
Ich fand das immer so geil, wenn die Little Sister gerade das Adam abgezapft hast und du hast vorher irgendwie Stolperdrähte und diese Wirbelsturmfallen mit Feuer und Wespen. Das war sehr, sehr cool. Und das hatte ich so ein bisschen bei Horizon 2, wenn du da so die Fallen gelegt hast und Stolperfallen und weiß nicht was. Und dann ist der T-Rex da reingelaufen und boom, 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 boom. Hat es in 1000 Stücke zerfetzt. Aber ja, also ich glaube tatsächlich wichtig für Open World ist, lieber klein und fein als groß und leer und bietet was, was andere nicht bieten.
Ein Titel würde ich noch nennen, der versucht hat, was anderes zu machen, aber dabei zu sehr eine Simulation wurde. Red Dead Redemption 2. Also mit wahrscheinlich die größte Open World, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe.
Welches Spiel war das jetzt? Entschuldige?
Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2, hallo?
Ja.
Also ich dachte, du bist weg. Und pass auf, also größte Open World und du kannst so viel machen. Ich fange jetzt gar nicht an, das aufzuzählen, aber jeder weiß Bescheid. Mit Tieren jagen und verschiedene, sogar Klimazonen und so weiter, egal. Aber was sie wirklich gut machen ist, und das habe ich schon mal gesagt, das Lager. Und ich glaube, andere Leute in der Open World zu haben als Spieler, mit denen man sich identifizieren kann, das ist auch so ein Ansatz, der in Zukunft vielleicht durch eben bessere NPC, künstliche Intelligenz und so, dass das einfacher wird, in Spiele zu implementieren. Dass sich die Charaktere halt menschenecht oder menschennah bewegen, sehr viele Zeilen haben, die man austauschen kann. Also man kann mit denen ausführlich sprechen und die kennenlernen und sich eben in dieser Open World ein Haus, ein Lager, eine Siedlung, was auch immer aufbauen. Also wiederhin eher zum personalisierten Setting. Aber ich fände das super, wenn man eine Online-Welt betritt und genau weiß, was für Arten von Freunden, unter Anführungszeichen, oder Menschen man dort begegnen wird. Und dass das auch etwas lebensnäher wird, diese Gespräche. Dass das nicht, viele Open-World-Spiele wirken so hölzern, vor allem in den Dialogen. Und da fehlt mir die Nähe. Das hat Red Dead sehr, 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 sehr gut gemacht. Aber wie gesagt, es wurde dabei dann gameplay-technisch zu so einem überwältigenden Epos und ist dabei zur Simulation geworden.
Ich habe ja auch Red Dead Redemption 2 nie fertig gespielt.
Ja, ich meine, warum auch? Ne? Warum auch? Es ist einfach zu überfordernd.
Es war zu viel. Also das ist so, es war eigentlich ähnlich wie bei Ghost of Tsushima, aber ich mir denke, fuck, ich liebe dieses Spiel. Und ich kipp so rein für eine Woche und kann kaum aufhören, das zum Zocken. Und dann nach einer Woche, vielleicht nach 10 Tagen, so lange dauert es meistens gar nicht, denke ich mir dann, oh, Jetzt mache ich schon wieder dasselbe und es passiert einfach nichts mehr. Red Dead Redemption 2 ist so ein schönes Spiel. So eine geile, geile Open World. Und ich liebe ja auch dieses Wilder Westen-Ding. Das ist ja auch einzigartig.
Ja,
das ist halt auch sehr, sehr cool. Aber es ärgert mich eh nicht bei Ghost of Tsushima, dass ich das nicht fertig gespielt habe, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, die Story, die erzählen wenigstens eine gute Story im Vergleich zu Ghost of Tsushima oder zu Watch Dogs. Also da ist halt wirklich die Story und die Charaktere sind halt wirklich toll. Und jetzt nicht so perfekt, weil es gibt nichts Schlimmeres als so einen perfekten Charakter, weißt du, also da haben die Charaktere auch alle Flaws. Das macht ja auch Kratos so appealing, sage ich jetzt einmal, dass der Charakter eigentlich
ein Anti-Held ist.
Ja, eher ein Arschloch, hätte ich gesagt.
Also oder ein Arschloch.
Der hat schon so viele Dinge getan, wo man eigentlich sagt, hey, eigentlich ist der Charakter, den kannst du nicht mehr redeemen, was der alles getan hat.
Yeah.
Und ich finde es halt, also wie gesagt, es ist nicht so ein generic 0815 Charakter wie zum Beispiel Aiden Pierce von Watch Dogs 1, diese klassische Rachegeschichte, boah, ich bin der Coolste. Yeah. Wenn man denkt, ach komm, Alter, echt jetzt? Aber ja, ich hoffe einfach, dass die Open-World-Spiele uns in Zukunft, dass sie versuchen, eigenständiger zu sein und dass sie versuchen, etwas zu bieten, was nicht alle anderen bieten. Wie gesagt, Spider-Man hat diesen großen Vorteil mit dem Schwingen. Ich glaube trotzdem, spätestens beim dritten Spider-Man-Spiel von Insomniac wird sich das dann hoffentlich, oder was heißt hoffentlich, vielleicht auch abnutzen. Das heißt, da müssen sie dann wahrscheinlich auch irgendwie mal mit etwas Neuem daherkommen, vielleicht mit verschiedenen Dimensions.
Hast du den Anzug gesehen? Den Into the Spider-Verse-Anzug, der genauso animiert ist? Und das sind so Kleinigkeiten, als ich gesehen habe, wie der sich bewegt, relativ zur Welt, also so unterschiedlich animiert.
Mit 20 Frames.
Ja, genau. Es ist einfach Wahnsinn. Ich finde, das hat so einen Style. Ich kann es nicht erwarten. So eine gute Idee, ich freue mich wahnsinnig drauf.
Ich werde das sicher so nicht zocken, weil ich glaube, man kriegt Kopfweh nach 5 Minuten.
Ich habe schon Kopfweh gekriegt beim Zuschauen, ja.
Wenn sich die ganze Welt in 60 Frames bewegt und dein Charakter hat 5 Frames und glitscht da herum, denke ich mir, fuck nein. Es wäre cool gewesen, wenn es einen Filter gibt für die ganze Welt in diesem Comic-Style. Stell dir das mal vor.
Wow. Hey, aber ich meine, das ist noch in den Karten, würde ich sagen. Ich sag,
Alter,
ist noch drin.
Ich komme immer wieder drauf zurück. Macht's ein Insomnia Games, macht Spider-Man Into the Spider-Verse, macht's ein Klassik-Universum von mir aus, dann macht's ein Ultimate-Universum im Comic-Stil, dann macht's bitte ein Noir-Universum in Schwarz-Weiß 1933. Oh mein Gott, stell's dir vor und du schwingst da mit der SSD von der PlayStation 5 durch. Ähnlich wie Shattered Dimensions. Macht's das so, aber geil und Open World. Oh, das ist. Das wäre so cool. Und gib mir Spider-Gwen. Ich will Spider-Gwen spielen.
Ah, okay.
Aber gut, Chris, ich glaube, ja.
Das reicht, das war eine gute Diskussion über
Open World-Spiele. Das war eine gute Diskussion. Ja. Wir hoffen natürlich, dass alle Entwickler, die das jetzt natürlich hören, dass die sich das zu Herzen nehmen. ich glaube, viel mehr gibt es zu dem Thema momentan gerade nicht zu sagen.
Nein, warten wir mal ab. Woche. Also die Spiele, Next Gen ist jetzt nur noch Tage entfernt. In Amerika erscheinen eigentlich, ich glaube, nächste Woche die Konsolen, bei uns dann in der Folgewoche und dann gibt es eine Flut an Spielen, über die wir sprechen können. Aber bis dahin soll es mal gewesen sein. Soll es das mal gewesen sein, David? Eine Sache würde ich aber noch gerne anschließen. Und zwar hat jemand unseren Podcast gehört und mir angeboten, ein Unternehmen hat den Podcast gehört und mir angeboten, ihren Podcast zu produzieren, weil Pixeltherapie ihnen so gut gefallen hat.
Hey.
Und ich darf das gesamte nächste Jahr für dieses Unternehmen machen. Vielleicht werde ich mal in Zukunft erzählen, für wen ich das mache, aber vorher möchte ich mal nichts sagen. Aber was ich sagen möchte, ist, dass sich Pixeltherapie jetzt schon ausgezahlt hat für mich. Also danke.
Okay, das ist schön. Das freut mich sehr für dich, Chris.
Danke.
Genau, also nächste Woche kommt ja schon die neue Xbox raus und ich glaube auch die PlayStation, zumindest in Amerika. Problem ist, ich glaube, nächste Woche in Amerika beginnt auch der Bürgerkrieg. Deswegen weiß ich nicht, ob wir da jetzt die ganzen Previews bekommen werden.
Fantastic.
Ich werde hoffentlich dann ab 19. November darüber sprechen können, wenn ich wirklich die PlayStation 5 kriege, wenn es der Lockdown überhaupt zulässt, dann in Österreich bei uns. Also ich hoffe sehr, dass ich und du natürlich gesund bleiben, dass ihr alle da draußen gesund bleibt. Passt auf euch auf. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, sehr gerne über Instagram via david.aka.shindy oder den Chris unter @hexabear. Und ansonsten, ja, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis nächste Woche.
Danke und bis zum nächsten Mal. Stay safe.